NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, herzlich willkommen zum Themenabend. Wir reden heute Abend und darüber müssen wir reden. Wir reden über Korea. Nordkoreas Staatschef droht ja mit Raketen und der amerikanische Präsident mit Worten. Sie alle kennen das Zitat mit einer Reaktion aus Feuer und Zorn, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Oder ein anderes Zitat, die US-Waffen seien geladen und schussbereit. Wir wollen heute Abend mal klären, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass aus diesem Wortgefecht ein Waffengefecht wird und wie gefährlich ist der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Propagandagetöse beider Seiten? Und da stellen sich viele Fragen, welche Rolle spielt China, wie reagiert Japan und was ist mit Nordkoreas einstigem großen Bruder eigentlich mit Russland. Und natürlich, wenn wir auf Europa schauen, was kann Europa tun, was kann die Weltgemeinschaft tun, diesen Konflikt zu besänftigen. Darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. Und ich bin sicher, Sie haben eine Meinung, Sie haben Fragen oder Sie haben sogar Befürchtungen. Dann rufen Sie uns an 08000 441777. Sie können schon jetzt anrufen während unserer Debatte bis 21 Uhr und nach 21 Uhr haben Sie dann das Wort. 08000 441777. Was befürchten Sie? Wie gefährlich ist der Konflikt und was muss geschehen? Das sind die Fragen an Sie. Professor Patrick Köllner ist vom GIGA-Institut für Asienstudien. Guten Abend, Herr Köllner.
Guten Abend.
Herr Köllner, wie ernst nehmen Sie Donald Trump im Zusammenhang mit diesem Korea-Konflikt?
Ja, ich denke, es ist vor allen Dingen die Dynamik zwischen diesen beiden doch recht dünnen heutigen Führern in Washington und Pyongyang, die dem Ganzen eine besondere Brisanz gibt. Wir haben ja Drogen dieser Art oder ähnlicher Art aus Nordkorea schon des Öfteren gehört. Da hatten wir es dann aber zumeist jedenfalls mit besonderen Führern in Washington zu tun. Und das gibt dem Ganzen dann die besondere Brisanz.
Gut, darauf kommen wir noch, was sich da hochschaukelt und was sich da hochspielt. Arne Lietz ist SPD-Europaabgeordneter und er ist im Europaparlament Mitglied einer Delegation für die Beziehungen zur koreanischen Halbinsel, also zu Nord- wie Südkorea. Guten Abend, Herr Lietz.
Schönen guten Abend.
Herr Lietz, wie ernst nehmen Sie Donald Trump in dieser Korea-Krise?
Wir müssen Donald Trump ernst nehmen, weil er der letztendliche Entscheider ist über Krieg und Frieden. Ich bin nicht bereit, sozusagen in Spekulationen zu gehen, aber wir müssen ihn ernst nehmen. Von daher müssen wir seine Rhetorik auch ganz klar entgegnen bzw. auch in Frage stellen.
Dritter im Bunde heute Abend ist Martin Ganselmeier. Er ist unser Hörfunkkorrespondent in Washington. Guten Abend nach Washington, Herr Ganselmeier.
Schönen guten Abend.
Herr Ganselmeier, auch an Sie die Frage vielleicht etwas weitergefasst mit der Korrespondentenbrille. Wie ernst wird das denn in den amerikanischen Medien genommen, was Donald Trump da von sich gibt?
Ja, es ist schon mit Sorge beobachtet worden und auch die Amerikaner selbst sehen das Ganze mit Sorge, denn ein amerikanischer Präsident, der sich ähnlich bombastisch ausdrückt wie Nordkoreas Führung, das kannte man bisher nicht. Insofern muss man es ernst nehmen. Wenn man dann allerdings fragt, welche Optionen gibt es denn wirklich realistischerweise, dann muss man sagen, zwar wird die militärische Option nie vom Tisch genommen, aber keiner, der sich auskennt mit der Materie, sagt, dass wirklich eine militärische Option realistisch ist, ohne dass dabei das Leben von 20 oder 30 Millionen Menschen in Gefahr wäre.
Und wie wird in den amerikanischen Medien Nordkorea beschrieben? Was ist das für ein Staat in den Augen der Amerikaner?
Vielleicht einer der großen Unterschiede zur Situation in Deutschland. Nordkorea ist seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste in den USA. Nordkorea gilt als eine der größten Probleme, als eine der größten Gefahren weltweit. Und ich möchte noch mal daran erinnern, im Übergabegespräch von Barack Obama, dem scheidenden Präsidenten damals, mit Donald Trump, hat Barack Obama gesagt, kein Problem ist im Moment so brandgefährlich wie Nordkorea. Insofern ist das immer ein Thema gewesen, mit dem sich die Amerikaner sehr intensiv befasst haben.
Herr Köllner, Sie haben das auch schon angesprochen. Das Thema ist letztendlich nicht neu. Also dieser Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Es geht durch alle Administrationen. Selbst Bush hatte das Problem. Was würden Sie sagen, hat sich verändert und was ist heute 2017 anders?
Nun, Nordkorea hat ja angefangen, Nuklearversuche, Bombentests vorzunehmen seit 2006. Inzwischen verfügt es aber offenkundig über die Fähigkeit, eben auch Interkontinentalraketen zu nutzen. Und in Verbindung zwischen diesen beiden Technologien liegt dann auch die größte Gefahr, zumindest wie das sich aus Sicht der USA darstellt.
Kennen wir denn die Motive? Was steckt eigentlich dahinter, dass man in Nordkorea derartig verfeindet auf die Amerikaner reagiert?
Ich denke, da muss man in die Geschichte zurückblicken. Nordkorea und die USA haben sich natürlich unversöhnlich im Koreakrieg von 1950 bis 1953 gegenübergestanden. Dieser Krieg ist von den Nordkoreanern begonnen worden, aber die Amerikaner haben hier massivst Nordkorea bombardiert, haben Napalm angesetzt. Das Leben in Nordkorea während des Krieges hat sich zu einem größeren Teil unter der Erde abgespielt. Und aus diesen Zeiten resultieren die Feindbilder, die auch mit Absicht dann am Leben gehalten werden, um halt quasi so etwas wie eine Belagerungsmentalität in Nordkorea zu erzeugen.
Nun gibt es heute Abend, wenn Sie die Tagesschau gesehen haben, erste, wenn man das so nennen will, Entspannungssignale aus Nordkorea. Martin Ganselmeier in Washington. Wie wird das in Washington aufgenommen?
Man berichtet darüber, man hat es registriert. Es gibt noch keine Reaktion von Donald Trump darauf. Man kann sich vorstellen, dass Donald Trump sich bestätigt fühlt. Er hat allerdings bisher vermieden, darauf jetzt irgendwie triumphal zu reagieren. Es gibt Äußerungen vom Außenminister Tillerson und von Verteidigungsminister Mattis, die aber eher so lauten wie auch in den vergangenen Tagen. Wir wollen weiter auch auf eine diplomatische Lösung setzen. Aber es gibt für uns auch keinen Grund, jetzt von einer geplanten Militärübung, einem Militärmanöver mit Südkorea Abstand zu nehmen. Also weiter so wie bisher.
Darauf kommen wir noch, ob das nicht vielleicht eine Option wäre, von solchen Manövern Abstand zu nehmen, um einen Entspannungsprozess in Gang zu setzen. Arne Lietz, Sie sind Europaabgeordneter der SPD. Inwieweit trauen Sie diesen, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, Entspannungssignalen, also dass Kim Jong-un nun sagt, wir werden erstmal nicht angreifen, sondern wir schauen uns an, wie die Amerikaner sich weiter verhalten.
Wir haben eine sehr aufgeladene Situation, von daher ist jeder Schritt, der in Richtung Entspannung geht, ein richtiger Schritt. Beide, sowohl Trump als auch der nordkoreanische Präsident, sind in einer derartigen Wankelmütigkeit unterwegs, dass ein grundsätzliches Vertrauen, auch eine sozusagen tragfähige Situation und auch schon Entwicklung hier wirklich noch nicht gesehen werden kann. Das ist aber ein wichtiger Schritt, den Nordkorea da geht. Und so wie Herr Ganselmeier meinte, es ist ihm genau wichtig, jetzt nicht den triumphalen Schritt hier gleichzeitig wiederum herauszutwittern, sondern es bedarf jetzt vertiefender Gespräche, die erst beginnen müssen, weil letztendlich das Atomprogramm Nordkoreas ja auf Hochtouren läuft. Und Sie hatten es gerade kurz erwähnt, ob ein beispielsweise doppeltes Einfrieren, was auch von Herrn Ischinger mit in den Raum gebracht wurde, das heißt sozusagen das, die Beendigung des Nordkorea sozusagen Atomprogramms, es einzufrieren und gleichzeitig das Manöver oder die Manöver einzufrieren von Südkorea, Japan und den USA. Ob es dazu kommen wird und ob Nordkorea zu so einem Schritt überhaupt bereit ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
Lassen Sie uns mal den Ausblick, was geschehen müsste, könnte, nochmal zurückstellen und bleiben wir nochmal in der Gegenwart, im Ist-Zustand. Herr Kölner, was ist eigentlich das Ziel Nordkoreas? Welches Ziel hat der, wie er genannt wird, große Führer?
Ja, ich glaube, da müssen wir in der Tat ein bisschen differenzieren zwischen dem Ziel Nordkoreas, das ist eine Nation mit 25 Millionen Einwohnern, und dem Führer dieser Nation.
Kann man das trennen? Man denkt immer seine Diktatur.
In der Tat, wir schauen natürlich auf Nordkorea immer durch die Linse des dortigen Regimes, des Führers, weil dessen Entscheidungen bzw. die Entscheidungen des Regimes natürlich relevant sind für Krieg und Frieden. Was er aber nicht heißen soll, dass alle dann Sichten oder auch Entscheidungen von der gesamten Bevölkerung so geteilt werden. Mir ist es auch wichtig, auch immer wieder den Blick auf die Bevölkerung halt zu lenken, weil die gerät so ein bisschen aus dem Blick.
Was wissen Sie denn, wo ist der Unterschied? Wie denkt die Bevölkerung und wie denkt die Führung?
Die Unterschiede sind wahrscheinlich gar nicht so groß. Jedenfalls das, was wir halt von den vielen Überläufern wissen, die Nordkorea zu Zeiten der Hungersnot und auch später verlassen haben. Da ist es ja so, dass von der Kindergartenzeit halt an eine echte Gehirnwäsche erfolgt, sodass halt auch die Sichtweisen und gerade die Sichtweisen auf das Ausland dann in vielen Fällen halt sehr stark von der Propaganda durchdrängt sind.
Herr Lietz, Sie sind SPD-Europaabgeordneter, gehören einer Delegation an. Sie waren sicherlich schon auf der koreanischen Halbinsel. Waren Sie auch schon in Nordkorea?
Nein, interessanterweise war ich noch nicht da. Ich bin erst vor kurzem in die Nordkorea-Delegation hineingekommen. Ich wurde angefragt, ob ich das machen kann, genau vor dem Hintergrund, dass ich aus Ostdeutschland komme und öfters koreanische Gruppen in Deutschland willkommen geheißen habe, Gespräche geführt haben. Südkorea hat ein Ministerium der Wiedervereinigung und letztendlich geht es den Südkoreanern darum zu lernen, wie man diese Transformationssituation der Wirtschaft, aber auch gerade eben der Gehirnwäsche, die gerade nochmal erwähnt wurde, wie man hier sozusagen eine Gesellschaft auf neue Beine stellen kann, sich demokratisch und Menschenrechtsthemen sozusagen zuzulegen beziehungsweise sich in diese Richtung eben zu entwickeln, zu einem demokratischen Staat. Und diesbezüglich wurde ich eben angefragt, da jetzt verstärkend mitzuwirken und eben diese Erfahrung mit einzubringen in diesen Diskurs, den Südkorea sehr intensiv führt, auch im Europaparlament, auch der Botschafter, der für die europäischen Fragen mit zuständig ist.
Heißt das, die DDR soll ein Vorbild sein?
Für die Südkoreaner ist die DDR durchaus ein wichtiges Vorbild, sozusagen jetzt im Transformationsraum eben 89, 90, aber eben auch in der Zeit danach. Wie geht man denn so ein Land an und was muss man bedenken? Welche Fehler wurden beispielsweise gemacht, beziehungsweise auf was muss man sich einstellen? Ich habe sogar der südkoreanischen Delegation immer wieder gesagt, dass die DDR durch die Bundesrepublik Deutschland letztendlich eine große Unterstützung hatte, sehr viel schwieriger hat es beispielsweise Rumänien und dementsprechend ist es nochmal interessanter, wenn man den Vergleich zu Nordkorea zieht, wie dann andere Staaten da gezogen
wurden. Was würden Sie denn sagen, was steht sich da Nordkorea und Südkorea, was steht sich da politisch gedacht, gesagt, gegenüber?
Es sind Welten und es wurde ja bereits gesagt, dass letztendlich der Kriegszustand ja noch weiter gilt. Wir haben ja sozusagen nur einen Waffenstillstand und letztendlich ist die nordkoreanische Situation, insofern kann ich es so ein bisschen nachvollziehen, aus der DDR heraus, eben mit dieser Gehirnwäsche, mit dieser kompletten Propaganda, der beispielsweise in der DDR eben die Mauer als antifaschistischen Schutzwall bezeichnet hatte. Also die komplette Verkehrung der Realität in ein Dogma der Diktatur eingezwängt, nur hier sehr viel stärker und auch explizit mit einer großen Abschottung, die wir ja so gar nicht hatten.
Mhm. Aber Sie haben von einem sogenannten Ministerium für Wiedervereinigung gesprochen. Heißt das, Südkorea hat das Ziel, dass die koreanische Halbinsel mal wieder eins wird?
Auf jeden Fall richtet sich Südkorea darauf aus, darauf gewappnet zu sein. Wie stark das dann jeweils ist, ist natürlich von den Parteien innerhalb Koreas, sozusagen Südkoreas, sehr unterschiedlich. Letztendlich rechnet man ja damit, sonst würde man so ein Ministerium nicht haben. Und ich finde es auch gar nicht verkehrt, sich darauf einzustellen, weil das System Nordkoreas kann auch implodieren aus verschiedenen Situationen. Nun wird es wahrscheinlich nicht durch China sein, die ja sozusagen darauf hoffen, keine amerikanischen Soldaten an seiner eigenen Grenze zu haben. Und letztendlich kann aber in dem Land vieles passieren. Das 89 stattgefunden hat, war ja auch so nicht vorauszusehen, auch mit dem großen Einbruch des damaligen sozialistischen Blocks.
Aber Herr Kölner, wir müssen wissen, dass es in der Verfassung von Nordkorea steht. Da steht drin, die Überwindung der Teilung ist auch ein Ziel Nordkoreas. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, wenn Südkorea sagt, ja, wir haben ein Ministerium für Wiedervereinigung, dass die koreanische Halbinsel mal wieder eins wird?
Ich denke, davon können wir fest ausgehen. Die Frage ist halt nur, wann das sein wird.
Und unter wessen Führung dann?
Nun, wenn Sie mich jetzt vor einigen Jahren gefragt hätten oder auch noch vor kurzem gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, das ist überhaupt keine Frage ist, dass das Ganze sich irgendwann unter südkoreanischer Führung vollzieht. Und das würde ich heute auch noch sehen. Die Frage ist, wie sich die Perspektive in Pyongyang verändert hat, nicht? Weil hier hofft man natürlich durch Nuklearbewaffnung verbunden mit der Raketentechnologie wieder so ein bisschen das Kräfteverhältnis zu verändern, das ja ganz stark in Richtung Südkoreas eigentlich schon seit den 70er Jahren gegangen ist. Also eine Verkehrung der Kräfteverhältnisse, das wünscht man sich eben auch oder auch von den Atomwaffen.
Aber wie soll eine Wiedervereinigung funktionieren, wenn Nordkorea darauf besteht, wir wollen Atommacht auf jeden Fall bleiben? Wie soll das gehen?
Wie eine solche Vereinigung erfolgt, das ist überhaupt nicht voraussehbar. Man kann sich natürlich einige Parameter halt ansehen, aber das haben wir ja auch hier, auch bei Revolution von unten gesehen. Auch die beteiligten Bürger wissen im Zweifelsfall am Morgen nicht, wenn sie aufstehen, dass sie halt dann protestieren werden, dass sich daraus dann eine gewisse Dynamik entwickelt. Natürlich ist es, wenn man sich die Historie oder auch die Dinge im Vergleich anguckt, eher wahrscheinlicher, dass eine Veränderung durch eine externe Intervention, möglicherweise eine Militärintervention stattfindet, oder dass wir einen Regimewechsel erleben in Nordkorea, also jenseits einer echten Vereinigung.
Stichwort Regimewechsel, das ist ja das, was man in Nordkorea, was Kim Il-sung befürchtet, nein, der andere, das ist der Großvater, Kim Jong-un befürchtet, Martin Gernselmeier. Nun gibt es die Zusage vom US-Außenminister, wir wollen keinen Regimewechsel. Ist das ein verlässliches Wort?
Ja, zumindest gilt das für die jetzt nächsten Jahre. Ich weiß nicht, ob man vielleicht mittel- und langfristig auch andere Pläne in der Schublade hat. Aber auch nochmal, um zu erinnern, wie die amerikanische Politik sich entwickelt hat. In der Obama-Regierung gab es gegenüber Nordkorea die sogenannte Politik der strategischen Geduld. Das hieß, dass Obama bewusst auf die Provokationen von Nordkoreas Diktator nicht eingegangen ist, ihn sozusagen mit Ignoranz, mit Nichtbeachtung gestraft hat. Gleichzeitig hat Amerika und hat die Obama-Regierung gehofft, dass die Situation in Nordkorea sich so weit verschlechtert, dass möglicherweise eine neue Situation entsteht. Das Atomprogramm, hat man damals gedacht, wäre noch Jahre entfernt von einer wirklichen ernsthaften Bedrohung. Das hat sich jetzt eben doch relativ schnell anders ergeben und deswegen auch die Aussage von Außenminister Tillerson, die Politik der strategischen Geduld sei gescheitert.
Gibt es denn in den USA den Gedanken, dass sich hier Ost und West gegenüberstehen wie einstmals in Deutschland?
Ich glaube, das wird nicht so sehr diskutiert in den USA. Es geht den USA nicht jetzt um eine direkt bevorstehende Wiedervereinigung. Das Nordkorea-Problem wird in den USA ganz klar unter dem Aspekt der direkten, unmittelbaren Bedrohung von Amerikas Westküste gesehen. Die Vorstellung, dass eine Interkontinentalrakete von ihrer Reichweite her Amerikas Westküste erreichen könnte, Hawaii erreichen könnte, Guam ist das nächste Ziel. Allein diese Vorstellung, das bereitet den Amerikanern Grausen. Das wollen sie unbedingt verhindern. Und da werden sie auch alles dran setzen, damit Nordkorea nicht eine Atomwaffe hat, die Amerikas Westküste erreichen kann.
Ich glaube, das ist auch die Fantasie oder die Angst vieler, die die Nachrichten verfolgt haben in den letzten Wochen, nämlich die Frage, kann das zu einem Krieg führen? Und wenn Sie dazu Gedanken haben oder Befürchtungen, dann rufen Sie uns jetzt schon an, 08000 441777, und wir reden nach den 21.05 Uhr Nachrichten über das Thema. Herr Lietz, als SPD-Europaabgeordneter, ist das Wort Krieg oder die Vorstellung, ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel, ist das für Sie abwegig oder vorstellbar?
Ich bin auch Historiker, nicht nur SPD-Abgeordneter, und für mich ist alles vorstellbar. Wir haben ja hier mit einer besonderen Situation zu tun. Bisher galt von den Vereinigten Staaten eben das Abschreckungsszenario der Atomwaffen. Niemals wurde gedroht, und hier mehrfach Drohungen mittlerweile aus dem Golfclub von Trump zu hören. Das hat doch eine sozusagen Rhetorik, aber auch eine sozusagen neue Eskalation der Sprache, die stärker darauf intendiert. Und wir dürfen es nicht dazu kommen lassen, dass erneut eine rote Linie ausgesprochen wurde, die nachher nicht eingehalten wird und so gerade Donald Trump als sozusagen politische Persönlichkeit ja doch eher sehr ich-bezogen und sozusagen aus dem Affekt heraus handelt. Und von daher sehe ich da durchaus eine Gefahr, die abgewendet werden muss. Und von dem Hintergrund ist es jetzt umso wichtiger und auch meine Freude, dass jetzt Europa mittlerweile sich stärker in diesen Diskurs, auch Diplomatie stärker zu Wort kommen zu lassen, jetzt dort einbringt.
Gut, über Frau Mogherini reden wir noch. Ich würde gerne noch mal bei dem Thema bleiben, ob ein Krieg vorstellbar ist. Herr Lietz, noch mal eine Nachfrage. Wenn Sie das so beschreiben, geht die Gefahr in Ihren Gedanken eher von der Rhetorik Donald Trumps aus und nicht von dem Kim Il-sung Nordkoreas?
Ich würde es auf beide beziehen, denn beide reden sich dort relativ in Rage. Wir haben eine ganz andere Situation natürlich in Nordkorea. Dort ist das Atomwaffenprogramm letztendlich die Überlebensstrategie des Diktators. Ein Abbruch ist von daher unwahrscheinlich. Donald Trump ist insofern auch nicht unterstützt. Wir haben auch keinen Hurra-Patriotismus jetzt insofern in den Vereinigten Staaten unter dem Motto, jetzt alles dran setzen, um Nordkorea sozusagen in den Nuklearkrieg hier zu zwingen. Das haben wir heute auch schon besprochen. Tillerson, aber auch McMaster, die warnen eben davor und beziehen sich ganz explizit darum oder darauf, hier diplomatisch weiter vorgehen zu wollen. Und ich sehe es auch durchaus als Möglichkeit und hoffe es natürlich, dass Donald Trump das aus innenpolitischen Gründen macht, um ein bisschen Stärke zu beweisen.
So, ich habe eben den Namen Kim Il-sung benutzt, habe ich bewusst getan, weil er der Großvater ist von Kim Jong-un, der jetzige, wenn man will, Chef des Landes, denn er ist ja kein Präsident. Klären Sie uns mal kurz auf, Herr Kölner, was das heißt, wenn der Großvater der ewige Präsident ist. Was heißt das?
Na, es zeigt eben, dass diese Person, Kim Il-sung, die Partei, die dort herrschende Partei, überschattet. Das erklärt dann auch, warum Nordkorea das einzige Land ist weltweit, in dem es tatsächlich schon zweimal innerhalb der herrschenden Familie zu einem Wechsel an der Führung gekommen ist. Nur wo halt eine Person eben wie Kim Il-sung die Partei überschattet, ist das überhaupt möglich.
Das heißt, ideologisch ist immer der Großvater im Spiel.
Ideologisch wird immer Bezug genommen auf den Großvater. Und es ist auch kein Zufall, dass sich der Enkel Kim Jong-un ähnlich kleidet, ähnlich verhält wie der Großvater, um quasi auch von dessen Aura zu profitieren.
Gab es niemals ein Abweichen innerhalb der Generation, ein anderes Denken?
Das wissen wir natürlich nicht so genau, weil wir nicht in die Köpfe hineinsehen können. Aber zumindest was das Thema Nuklearbewaffnung geht, da hat man sicherlich über die Generation hinweg an einem Strang gezogen.
Herr Ganselmeier, eine zweite Nachricht geht durch die Nachrichten, nämlich dass der amerikanische Präsident die chinesische Handelspolitik überprüfen will. Stichwort Zölle, Stichwort Handelskrieg. Wo ist der Zusammenhang zwischen dem Korea-Konflikt und dieser Aufforderung des amerikanischen Präsidenten, bitte überprüft mal die chinesische Handelspolitik?
Ja, das gemeinsame Oberthema sozusagen ist mehr Druck auf China ausüben. Und das ist sicherlich auch damit gemeint, das, was gestern sozusagen feierlich als Memorandum, das er unterschrieben hat, verkündet wurde, das wirkt sich ja erst in einem Jahr aus. Eine solche Überprüfung der Handelspraktiken Chinas wird mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern. Also das tritt nicht sofort in Kraft. Aber Donald Trump hat immer gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn sich China konstruktiver verhält mit Blick auf das Nordkorea-Problem, dass ich dann zum Thema Handel auch noch mal ein bisschen anders drüber nachdenke. Also das ist ganz eindeutig. Trump will China unter Druck setzen. Er will ein bisschen die Folterinstrumente zeigen. Und insofern, macht er das. Trump ist frustriert. Und übrigens, da muss ich auch Trump ein bisschen in Schutz nehmen. Auch viele andere amerikanische Politiker sind frustriert, dass China lange so getan hat, als ob das Nordkorea-Problem nur eine Auseinandersetzung zwischen den USA und Nordkorea ist. China kann sich nicht einfach wegducken. China ist da nicht einfach neutral. China muss sich stärker engagieren.
Nun hat ja China bereits seinen Importstopp ausgesprochen. Das bezieht sich auf Kohle, Eisen, Fisch und Bleierz, aber nicht auf Erdöl. Ist das das, was Trump möchte von China?
Ja, das ist ein erster Anfang. Er würde sagen, ja, ihr zeigt euren guten Willen, aber das muss jetzt auch durchgesetzt werden. Da muss mehr kommen und er wird diesen Druck weiter aufrechterhalten.
Herr Kölner, inwieweit ist das für Nordkorea von Bedeutung, wenn es so einen Importstopp gibt? Das heißt, wenn Nordkorea keine Kohle, kein Eisen, kein Bleierz, kein Fisch mehr Richtung China verkaufen kann, ist das wirtschaftlich ein Problem oder können die Führung sagen, da können wir drüber wegsehen?
Na, das tut natürlich schon weh. Das sind ganz wichtige Exportprodukte des Landes. Aber das heißt ja nicht, dass China alle seine Möglichkeiten ausgereizt hätte. Wir wissen, über China laufen eben wesentliche wirtschaftliche Lebensadern Nordkoreas und auch des dortigen Regimes. Ich denke mal, ein deutliches Signal, dass China es wirklich sehr ernst meinen würde, wäre zum Beispiel, wenn das Land dann den Export nach Nordkorea von Heizöl, von flüssigen Kraftstoffen halt einstellen würde. Also insofern ein wichtiger Schritt, aber da wäre noch vieles möglich, was aber China ja nicht will.
Ist das nicht aber ein Widerspruch, wenn China einst die behütende Hand über diesem Land hat und auch den Führer eigentlich im Amt lassen will und gleichzeitig mit wirtschaftlichen Sanktionen drohen soll oder gar umsetzen soll?
Naja, es befindet sich in einer recht unangenehmen Lage. Auf der einen Seite sieht man sich natürlich zum einen gezwungen, auch von den USA, hier halt Farbe zu bekennen. Zum anderen hat natürlich auch die Führung in China überhaupt kein Interesse an einem nuklear bewaffneten, hochgerüsteten Nordkorea. Aber das Letzte, was man nun sehen möchte, ist ein Zusammenbruch des Landes oder auch nur des Regimes halt dort, weil das dann halt deutliche Folgen auch für China hätte und ein absolutes Krisenszenario in sich bergen würde.
Herr Lietz, bevor wir die Nachrichten nur noch kurz an Sie die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Russland in diesem Konflikt?
Das ist eine sehr spannende, interessante Frage, insbesondere auch in der Frage, warum und wie konnte Nordkorea so stark seine Atomwaffen sozusagen produzieren. Ich habe vernommen, dass gerätselt wird oder mehrere Optionen auf dem Tisch liegen. Vor dem Hintergrund weiß ich nicht, ob die Ukraine, Russland oder China hier tatsächlich und in welcher Form dazu beigetragen haben. Russland ist hier ganz wichtig mit ins Boot zu nehmen, beziehungsweise auch auf Augenhöhe mit einzubeziehen. Das haben wir mittlerweile auch gut praktiziert in den Atomverhandlungen zum Iran. Und vor dem Hintergrund muss Russland hier einbezogen werden. Gut war, dass China und Russland beide dieser UN-Resolution zugestimmt haben. Und insofern sehe ich auch durchaus die Schritte Chinas als einen wichtigen Schritt, gestern sofort die Sanktionen hier aus der Resolution heraus zu stemmen. Da würde mich natürlich interessieren, wie Herr Köhler das einschätzt, wie stark sind sie tatsächlich schon ausgeführt worden, weil angeblich in der chinesischen Presselandschaft zu hören war, dass mehrere Sanktionen gesetzt wurden, die sonst so nicht bis jetzt schon auf dem Tableau standen.
Das machen wir in der nächsten Stunde. Das machen wir nach 21.05 Uhr, denn gleich gibt es Nachrichten. Und Sie können uns anrufen. Wir reden heute Abend über die Frage, wie gefährlich ist der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea? Welche Gedanken haben Sie dazu? Was befürchten Sie womöglich? Und was kann eigentlich geschehen und was sollte geschehen? 08000 441 777. Und nach den Nachrichten haben Sie dann das Wort. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann und wir reden heute Abend um und über die Frage, wie gefährlich ist der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Wir wollen auch klären, welche Rolle spielt China, wie reagiert womöglich Japan und was ist eigentlich mit Südkorea und natürlich auch den Blick auf Europa, womöglich auch auf Deutschland. Was kann Europa tun, was kann die Weltgemeinschaft tun, um diesen Konflikt zu besänftigen? Und natürlich die Frage, wer kann auf Trump und auf Kim Jong-un einwirken, dass es diesen Krieg nicht geben wird? Was meinen Sie? 08000 441 777.
Ich glaube, dass keine großen Möglichkeiten der Einwirkung bestehen, weil sowohl Trump wie auch sein Gegenspieler beides völlig durchgeknallte sind, die sachfremde Interessen verfolgen.
Zumindest verbal auch abrüsten erstmal. Ne? Das ist mal so weiter hochschaukeln, kann ja nicht im Interesse der Länder oder der Welt sein. Vor allem Herr Trump, ne? Sollte sich nicht provozieren lassen.
Psychopathen kann man einfach nicht Herr werden. Ja? Wie wollen Sie da mit logischen Argumenten mit Nordkorea umgehen? Ja, aber jetzt ist ja China wohl auch noch involviert und Das ist natürlich mit den Sanktionen auch immer so eine Geschichte. Es trifft ja wieder die Armen, ne? Und die Menschen, die dort leben.
Ich denke, dass beide Seiten aufeinander zugehen sollten, weil eine Zuspitzung, die möchte die Welt nicht. Ich glaube ja am Ende des Tages doch an den gesunden Menschenverstand und dass zumindest das Umfeld diese beiden so weit in Schach halten kann, dass das nicht eskaliert.
Ich denke, Amerika könnte das bremsen als die Weltmacht schlechthin. Einen harten Kurs gegenüber Nordkorea, dass das auch was bringt und bewirkt. Da hoffe ich sehr drauf.
Ein Krieg wäre entsetzlich, denn Trump ist ja wirklich unerfahren. Und das Baby da in Nordkorea, das könnte sich zuspitzen.
Ich finde, dass man den Kontakt miteinander suchen sollte, weil so wie es jetzt ist, geht eher das Wettrüsten los. Der eine provoziert den anderen. Dadurch entstehen dann vielleicht auch neue Waffen, die noch gefährlicher sind, die noch mehr Zerstörung anrichten. Also ich glaube, man sollte vernünftig mal miteinander reden und eine Möglichkeit suchen, einen Weg, mit dem beide zufrieden sind.
Vernünftig miteinander reden, wie das gehen kann, darüber reden wir gleich. Das waren Stimmen gesammelt von Silvia Buckel und Sie hören den Themenabend auf NDR Info und wir reden über die Frage, wie gefährlich ist der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea und die Antworten eben bezogen sich auf die Frage, ja, wer kann da eigentlich einwirken, besänftigen, vermitteln? Herr Lietz, haben Sie eine Idee als SPD-Europaabgeordneter, wer kann da was tun?
Neben mir haben auch andere Europaabgeordnete sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Wir hatten gestern eine Sitzung, eben eine Sondersitzung des politischen und sicherheitspolitischen Komitees. Das sind Botschafter der Europäischen Union, die ansonsten nur am 31. August zusammengekommen wären. Das gab eine Sondersitzung. Und da geht es eben genau darum, welche Rolle Europa hier spielen kann. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass Friederike Mogherini, unsere hohe Beauftragte eben für Außenpolitik in Europa, eben ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass es eben keinerlei diplomatische Bemühungen gescheut werden dürfen, um zu verhindern, dass es weitere Eskalationen gibt und eben Europa bereit ist, in dem Prozess in Richtung einer glaubwürdigen und konstruktiven Dialogs mitzuwirken und selber ihrerseits sogar an Südkorea letzte Woche persönlich technische Expertise der EU zu den Atomverhandlungen mit Iran einfach mal anbeigegeben hat, ein klares Signal, dass sie bereit steht, ihre Erfahrung einzubringen. Europa hatte damals im Iran-Verhandlung ebenfalls ein sehr gutes Händchen und letztendlich auch mit zum Erfolg geführt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die EU-Mitgliedstaaten schnell zu einer gemeinsamen außenpolitischen Linie kommen und Friederike Mogherini tatsächlich beauftragen, diese Schritte zu vollziehen, damit das Angebot an die Konfliktparteien gehen kann oder eben das alte Gespräch, ein Sechs-Parteien-Gespräch beispielsweise mit den involvierten Parteien tatsächlich wieder aufgerufen wird und verstärkt wird.
Man hört förmlich Ihren Wunsch, aber wir wollen mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, Herr Ganselmeier. Inwieweit würden Sie einschätzen, hört Donald Trump auf das, was da aus Europa kommt?
Das spielt noch überhaupt keine Rolle und Donald Trump beachtet das im Moment auch nicht. Es gab interessanterweise einen amerikanischen Journalisten, der vor einer Woche, als Donald Trump einige Fragen zuließ, der tatsächlich gesagt hat, Angela Merkel in Deutschland hat gewarnt vor einer militärischen Option. Sie hat gesagt, das käme nicht in Frage. Was meinen Sie? Und dann hat Donald Trump geantwortet, ja, sie meint das bestimmt für Deutschland. Für uns, für Amerika kommt das nicht in Frage. Für uns bleibt das weiter eine Option. Und hat dann im Übrigen gesagt, er schätze Angela Merkel sehr, sie habe ein sehr gutes Verhältnis zu Ivanka. Das war das einzige Mal, dass Donald Trump, ja, man kann nicht sagen, auf Europa geguckt hat. Er wurde eben angesprochen auf die Haltung der Kanzlerin. Ich glaube, das spielt hier in den USA im Moment noch keine Rolle, wäre aber sicherlich konstruktiv, auch vor dem Hintergrund des Iran-Atomdeals, wo man ja doch mit einem erfolgreichen Format viele Jahre lang verhandelt und dann etwas zustande gebracht hat.
Herr Kölner, Sie kennen auch die koreanische Halbinsel, die ist weit weg. Hat man in Korea überhaupt ein Gefühl dafür, dass es Europa gibt und dass Europa Einfluss nehmen könnte auf Verhandlungen, wie immer sie auch aussehen mögen?
Nun, ich denke, in der gegenwärtigen südkoreanischen Regierung spielt die Europäische Union als ein möglicher Vermittler durchaus eine Rolle. Natürlich hat man die Erfahrung des Abkommens mit dem Iran im Kopf. Indes sind natürlich auch Parameter hier ganz anders. Und natürlich müssten die Konfliktparteien auf die Europäische Union zugehen und sie zu einer Vermittlungsrolle auffordern. Die Europäische Union kann sich ja hier nicht selbst unaufgefordert einbringen.
Können Sie sich denn vorstellen, dass ein nordkoreanischer Führer namens Kim Jong-un sagt, ja, ich lasse einen Vermittler namens Europa zu? Hat er überhaupt ein Interesse daran?
Ich denke schon, dass Nordkorea jetzt auch ein Interesse hat, an den Verhandlungstisch zu kommen. Das haben wir auch in der Vergangenheit öfters gesehen. Man spielt hier verbal zunächst mal ein gefährliches Spiel am Abgrund, aber man hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, diesen einen Schritt weiter über den Abgrund zu gehen. Und mögliche Sondierungsgespräche auch auf einer erstmal niedrigeren Ebene. Hier könnte die Europäische Union ins Spiel kommen.
Aber wenn der Führer die Atomwaffen behalten möchte, gibt es dann überhaupt eine Gesprächsgrundlage?
Das klang ja auch vorhin schon ein wenig an. Also es gibt hier Ideen, die von chinesischer Seite eingebracht worden sind, die von russischer Seite eingebracht worden sind, die man hier auch verstärkt jetzt in Deutschland hört. Die Idee eines doppelten Einfrierens, also auf der einen Seite ein Einfrieren der Raketen- und Nuklearprogramme auf nordkoreanischer Seite und auf der anderen Seite ein Einfrieren der amerikanischen, südkoreanischen Militärmanöver. Ich denke, das wäre das, was halt maximal denkbar wäre. Die völlige Aufgabe des Nuklearprogramms und des damit verbundenen Raketenprogramms, das ist eine Illusion, von der man sich schleunigst verabschieden sollte.
Herr Gansermeier, können Sie sich vorstellen, dass Donald Trump sagt, wir frieren unsere Manöver für eine gewisse Zeit ein vor der koreanischen Halbinsel?
Im Moment ist das noch kein Thema, aber ja, vorstellbar ist bei Donald Trump alles. Ich kann noch mal dran erinnern, dass er ja während des Wahlkampfes sogar gesagt hat, eigentlich sollten sich Japan und Südkorea auch mit Atombomben ausrüsten und dann wäre das doch ganz einfach, dann hätten wir da ein Gegengewicht. Also Donald Trump lernt, glaube ich, da noch eine Menge dazu, wenn er denn dazu lernt. Und Donald Trump hat ja auch schon gesagt, er wäre bereit, sich mit Kim Jong-un zu treffen. Ich glaube, Donald Trump geht ein bisschen an die ganze Sache heran, wie auch als Immobilienlöwe. Er will den bestmöglichen Deal erreichen, indem er die härtestmögliche Haltung einnimmt, indem er auf den Tisch haut und am Ende möglichst viele seiner Ziele erreicht. Das ist im Prinzip sein Ansatz. Und was dazu nötig ist, das sollen ihm dann seine Minister sagen.
Wie gefährlich ist der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea? Das ist unsere Frage heute Abend. Und ich bin gespannt, was Sie denken oder vielleicht auch befürchten. 08000 441777. Peter Knebel aus Hamburg. Guten Abend, Herr Knebel.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich höre Ihre Sendung und ein sehr interessantes Thema. Ich möchte die Sache von einer anderen Seite aufziehen. Also mein Kenntnisstand, und ich bin kein Militärstratege und auch kein Politiker, ist der, dass seit Jahren vor der nordkoreanischen Küste US-Atom-U-Boote kreuzen. Die werden alle paar Monate ausgetauscht. Die sind sowohl traditionell bewaffnet als auch atomar. Die warten nur auf den Einsatzbefehl und dann sind wahrscheinlich in Minuten wäre das Thema erledigt. Die zweite Sache, die mich etwas gewundert hat, ist eine Meldung von Al Jazeera aus den letzten Wochen, dass es im südchinesischen Meer eine Auseinandersetzung oder fast eine Auseinandersetzung zwischen der chinesischen Marine und der amerikanischen Marine gegeben hat. Da sind die Schiffe wohl sehr dicht aneinander vorbeigefahren. Und die dritte Sache ist, dass ich also jetzt auch erfahren habe, dass die Teile für die nordkoreanischen Raketen aus Russland stammen. Wenn man diese Fakten zusammenzählt, dann findet dort ein Machtspiel hinter den Kulissen statt. Das heißt, auf der einen Seite will man die Regierung Trump mal austesten seitens der Chinesen, beziehungsweise vielleicht auch seitens der Russen, wie weit die reizbar sind, wie die reagieren. Und man macht es gleich mit Nordkorea mit, inwieweit ist dieser junge Mann dort stressfest.
Mhm.
Und wenn ich den Satz noch sagen
darf. Ja, gerne.
Ich sehe diesen Führer in Nordkorea ich bringe mal so ein Bild drüber jetzt, in einer Situation wie ein Hund an einer langen Leine und diese Leine, Sie kennen diese Dinge zum Aufrollen, nicht? Die haben die Chinesen in der Hand. Wenn ich jetzt sehe, da werden so Erz- und Kohleeinfuhrungen werden gekürzt, Meeresfrüchte auch nicht mehr. Ich meine, gut, kriegt die eigene Bevölkerung endlich mal was zu essen. Pardon. Und letztendlich kann man über so eine Sache, dass man jemand provoziert, kann man austesten, inwieweit der überhaupt stressfest ist in einer solchen Situation. Da haben Russen Interessen. wie ist die amerikanische Administration stressfest in so einer Sache? Und da, ich glaube, da gibt es starke militärische Führer im Weißen Haus, die den Trump schon zur Ruhe bringen. Aber aus Pyongyang oder, ja, ich glaube, das heißt Pyongyang, in Nordkorea, das weiß ich nicht. Jedenfalls meine ich, dass die Chinesen schon diese Leute da in den Griff bekommen. Hier wird wieder hinter dem Vorhang der Weltbühne wird ein Machtspiel ausgetragen. Und letztendlich ist es auch so, um auf diesen Vorfall im südchinesischen Meer zurückzukommen. Die Chinesen haben ein riesiges Flottenbauprogramm aufgebaut. Da läuft jetzt wohl der zweite oder dritte Flugzeugträger. Mhm.
Darf ich mal dazwischen, Herr Knebel, weil ja. Sie haben so viele interessante Aspekte und ich habe immer noch diese Hundeleine im Kopf, die man per Knopfdruck an sich ran oder den Hund von sich wegschicken darf. Nehmen wir mal dieses Bild, Herr Kölner. Ist das Bild richtig, dass China die Leine in der Hand hat, wenn es um Nordkorea geht?
Ja, oder um ein anderes Bild zu benutzen. Ich denke, man muss sich auch von der Vorstellung entfernen, dass man in Peking einfach nur auf den Knopf drücken muss und dann spurt man schon in Pyongyang. Nordkorea ist kein Marionettenregime der Chinesen. Und auch wirtschaftliche Abhängigkeit, die natürlich im großen Maße gegeben ist, bedeutet eben nicht automatisch Unterwürfigkeit. Und das sehen wir immer wieder im nordkoreanischen Fall. Das Letzte, was man will, ist sich eben vom großen Nachbarn China vorschreiben zu lassen, wie man sich zu verhalten habe.
Aber wenn China ein Machtwort sprechen würde, würde dann Kim Jong-un gehorchen? Ich benutze mal dieses Wort.
Auf einer rein verbalen Ebene sicherlich nicht, keine Frage. Es hat in den letzten Jahren ja nicht mal irgendwelche Staatsbesuche zwischen den beiden Ländern gegeben auf höchster Ebene. Es gibt einfach keine Erfolge da zu feiern. Wie bereits vorhin erwähnt, China könnte natürlich Nordkorea noch stärker sanktionieren, aber man will das Land ja auch nicht so weit sanktionieren, dass das dann halt in den Untergang treibt. Denn das Letzte, was die Chinesen wollen, ist dann eine Vereinigung auf der koreanischen Halbinsel unter südkoreanischer Führung mit einem Südkorea, das dann möglicherweise auch noch mit Amerika weiter verbündet ist und amerikanische Truppen am Grenzfluss Yalu. Das ist das Letzte, was die Chinesen wollen.
Der zweite Aspekt, den der Hörer angesprochen hat, Herr Ganselmeier, war die Idee, das ist ein Machtspiel hinter den Kulissen, ne? Und dieses Machtspiel, kann es so weit kommen, Herr Ganselmeier, dass aus diesem Konflikt USA-Nordkorea ein Konflikt wird USA-China?
Diesen Konflikt gibt es ja bereits und diese Zwischenfälle im südchinesischen Meer, die Herr Knebel auch angesprochen hat, die gibt es ja auch schon seit geraumer Zeit. Barack Obama hat das dadurch versucht zu lösen, dass er ein transpazifisches Freihandelsabkommen erreichen wollte. Das war ja auch schon schlussverhandelt und Amerikas Stellung, Amerikas Einfluss in der Region hätte sich enorm gesteigert durch die Wirtschaftskontakte mit den Ländern im asiatischen Raum. Donald Trump hat als erstes schon in der ersten Woche TPP, die Transpazifische Freihandelsabkommen, gekillt. Das war strategisch sicherlich ein riesiger Fehler. Er versucht eben jetzt auf andere Weise Druck auf China auszuüben, eher über militärische Maßnahmen.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Mario Segert aus Lindenberg und das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Abend, Herr Segert.
Schönen guten Abend in die Runde. Also ich habe das im Vorgespräch schon ein bisschen so erwähnt und ich möchte da einfach mal nicht ganz so lange machen, aber kurz ausholen. Für mich ist also das Hauptproblem, dass der Trump, Präsident Trump, also diesen letzten kommunistischen Despoten unbedingt aus dieser Welt haben möchte. Das ist ja eigentlich immer das Ziel, wenn man die Geschichte mal verfolgt, seit dem Zweiten Weltkrieg immer das Ziel der Amerikaner gewesen, diese Leute irgendwie beiseite zu schieben. Sie haben natürlich immer nie Erfolg gehabt. Danach folgte der Vietnamkrieg. Wir haben in Kuba den Einmarsch gehabt, der daneben gegangen ist. Dann später in Afghanistan, was jetzt zum Chaos geführt hat. Danach der Irakkrieg. Also überall, wo die Amerikaner versucht haben, ihre politischen Ziele durchzusetzen, läuft das nicht. Das Problem, was die Amerikaner nun hatten, und nun hatte ein Gegner, der selber die Atombombe hat. Mhm. Und da lässt sich das nicht einfach einmarschieren, aus Angst, dass natürlich der Rückschlag kommt, egal wie chaotisch der Despot in Pyongyang nun reagieren möchte, aber er könnte es im Zweifelsfall tun. Deswegen haben die Amerikaner schon mal Respekt davor und werden also keinesfalls irgendwelche militärischen Erwägungen ziehen, da irgendwie da einzufallen. Das ist meine Meinung. Das Zweite ist natürlich auch die wirtschaftliche Sache. Wir haben gesehen, aus den Lehren des Kalten Krieges, ja, man kann aufrüsten. Die Russen, der Ostblock und die Amerikaner, der NATO-Verband, die standen sich bis bewaffnet an die Zähne gegenüber. Keiner hat auf den Knopf gedrückt. Im Endeffekt kam die Bewegung, eine freiheitliche Bewegung von der Bevölkerung aus. Und ich glaube, das könnte auch so ein kleines Ziel von Trump sein, dass er sagt, okay Leute, hier, hört mal, wir bauen hier alles auf, in der Hoffnung, auch mit den wirtschaftlichen Sanktionen, die Bevölkerung in Nordkorea irgendwie mal den Funken überspringen zu lassen, Leute, wehrt euch mal, macht mal was, ohne dass wir intervenieren müssen, so ähnlich wie es abgelaufen ist, nachdem der Ostblock zerfallen ist. Aber ich muss auch dazu sagen, in der Zukunft, gut, wenn es das nicht gelingen sollte und wir müssen mit Nordkorea und mit dem Diktator dort leben, dann, warum kann man das nicht einfach mal überlegen, dass man sagt, okay, lassen wir ihn seine wirtschaftlichen Freiheiten. Er hat seine Atombombe. Übrigens, das genau vor 70 Jahren wurde durch England entschieden, hier ist die Grenze zwischen Pakistan und Indien und beide haben jetzt Atomsupermächte. Da hat auch nach 70 Jahren noch keiner auf den Knopf gedrückt. Ich meine, so lange haben sie die Atombomben nicht, aber sie haben sie. Sie hätten es auch machen können, aber die Konflikte sind immer noch da. Aber sie versuchen es diplomatisch irgendwie zu lösen. Mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass es vielleicht ein Einvernehmen gibt mit diesem Nordkorea. Lasst die Wirtschaft, lasst den Leuten irgendwas, dass sie was haben. Und ich denke, dann wird die Welt auch zufriedener sein. Denn eigentlich läuft es darauf hinaus, so wie wir das Problem jetzt auch mit Russland haben, es wird sanktioniert und Amerika möchte dort bloß seine wirtschaftlichen Standpunkte durchsetzen, sprich also Erdgaslieferungen und so weiter und so fort, die Versorgung Europas. Also das müsste man noch überlegen. Da müsste doch ein Weg reinführen.
Gut.
Und ich sehe das gar nicht so verkehrt.
Ich nehme mal Ihren ersten Satz, das war ein anderer Satz, Herr Segert, da war nicht so viel Diplomatie im Spiel, sondern Sie haben gesagt, Trump möchte einfach diesen Kommunisten aus der Welt haben. Martin Ganselmeier, das ist ein sehr einfacher Gedanke, ist da was dran?
Eigentlich nicht, denn Trump war auch im Wahlkampf und auch als er neu im Amt war, nicht unbedingt der da mit sehr kraftvollen Worten gegenüber Nordkorea. Im Gegenteil, es gibt sogar ein Interview von Donald Trump, wo er ja fast ein gewisses Verständnis, eine gewisse Sympathie wäre zu weit gegangen. Aber er hat gesagt, Mensch, das ist ein junger Typ, der da sitzt, der hat enormen Druck und eigentlich tut er mir ein bisschen leid. Also das ist eher so die Haltung von Donald Trump gewesen. Nein, ich glaube, Donald Trump ist klar geworden, auch durch die Geheimdienstberichte, die jetzt vor 2 Wochen rausgekommen sind, welch enorme Gefahr es wäre für Amerikas Sicherheit, wenn tatsächlich nordkoreanische Raketen die amerikanische Westküste erreichen könnten. Und ich glaube, das muss man immer noch mal ganz deutlich betonen. Das war mir so auch nicht klar, als ich in Deutschland war. Hier in den USA ist das etwas, was einfach nicht geht. Das kann man nicht akzeptieren, dass Amerikas Westküste durch eine Atomwaffe aus Nordkorea angreifbar wäre.
Herr Kölner, zwar der Gedanke des Hörers war es, die Bevölkerung so zu unterstützen, dass sie womöglich aufsteht gegen den Diktator und damit das Land verändert. Sehen Sie solch eine Möglichkeit?
Vielleicht erstmal noch ganz kurz auch zu dem Gedanken, dass es sich hier um einen ideologischen Konflikt handeln könnte. Das denke ich nicht. Ist, glaube ich, auch nicht zutreffend, Nordkorea wirklich als kommunistisches Regime zu beschreiben. Ich denke, das ist schon wirklich eher passender, von einem nationalsozialistischen Regime zu sprechen, das wir dort haben, mit einem starken militärisch-industriellen Komplex im Übrigen. Natürlich wäre es eine Möglichkeit, jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, die nukleare Bedrohung völlig zu ignorieren und das Nordkorea quasi zu versuchen zu fluten mit wirtschaftlichen Gütern. Da ist natürlich auch die Führung davor, weil nichts fürchtet sie mehr, als dass überall ungehinderte Warenströme dann auch Ideen in das Land strömen, die dann halt das Regime in Gefahr bringen. Also das Regime ist immer nur dabei, wirklich sehr, sehr selektiv, sehr vorsichtig, dann den Austausch mit den Nachbarländern überhaupt zuzulassen.
Sehen Sie denn eine Chance, dass es ein, sag ich mal, aus der Bevölkerung Nordkoreas etwas passieren könnte, was das Regime in Unruhe versetzt, womöglich eine Veränderung provoziert?
Das können wir in der Tat nicht völlig ausschließen. Aber was natürlich ein großer Unterschied auch zu der Situation in Deutschland war, die dann ja letztlich auch zur Vereinigung geführt hat. Wir haben in Nordkorea keine Kristallisationspunkte für einen organisierten Widerstand. Es gibt keine Zivilgesellschaft, keine Zivilgesellschaftsorganisation, keine kirchlichen Organisationen, keine Verbände, bei denen dann halt Leute zusammenkommen können, sich austauschen und dann halt auch einen entsprechenden Widerstand formieren. Das gibt es in diesem posttotalitären Regime nicht. Das heißt, wenn, dann muss das wirklich sehr, sehr spontan geschehen. Und wie vorhin erwähnt, da würden die Leute im Zweifelsfall am Morgen nicht wissen, was sie dann am Nachmittag tun, was aber dann möglicherweise eine gewisse Dynamik dann halt entfachen könnte.
Herr Lietz, Sie sind der Europaabgeordnete der SPD und kennen sich mit der koreanischen Halbinsel aus. Da war die Idee des Hörers, ja, lassen wir das doch alles so und sorgen dafür, dass es den Menschen, der Bevölkerung in Nordkorea gut geht. Und soll er seine Atombomben haben, aber solange er sie nicht zündet, haben wir ja auch in Pakistan und in Indien auch, war der Vergleich, ist doch alles gar nicht so wild. Ist das aus Ihrer Sicht eine Verhandlungsoption oder ein Ziel einer Verhandlung?
Nein, das ist es ganz gewiss nicht. Und Europa beispielsweise drängt ja, also im Europaparlament drängen wir noch sehr viel stärker als die Nationalstaaten, endlich auch zur atomaren Abrüstung wieder zu schreiten. Wenn wir uns erinnern, Barack Obama hat dafür sogar einen Friedensnobelpreis bekommen durch seine Rede in Prag damals. Davon sind wir weit entfernt. Auch die Abrüstung der USA ist eine katastrophale Entwicklung, die wir kritisieren. Und insofern geht es im Europaparlament darum, dieses Thema anzugehen, und das tun wir. Und insofern würde ich insofern nicht sagen, lass ihn doch die Bombe haben, sondern im Gegenteil, alles dafür zu tun, das zu reduzieren, aber auch noch viele Schritte weiter zu gehen, die atomare Abrüstung, so wie sie jetzt aktuell sich darstellt, Aufrüstung weltweit, die ist, geht in die falsche Richtung. Aber ich würde zu Europa noch zwei, drei Punkte gerne kurz nennen, wenn es möglich ist, weil so gesagt wurde, dass Donald Trump die Aussage von der Bundeskanzlerin beispielsweise so lapidar, sie hat wahrscheinlich für Deutschland gesprochen, reduziert hat. Donald Trump hat sowohl die NATO lange nicht komplett anerkannt, beziehungsweise auch Europa teilweise erst negativ dargestellt und dann nach und nach als wichtigen Partner dargestellt. Das sind wir schon gewohnt. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass Europa hier gemeinsam auftritt, mit gemeinsamer Stimme spricht und auch das Europaparlament nach der Sommerpause eine Resolution beispielsweise fasst, um Friederike Mogherini, aber auch die Mitgliedstaaten aufzufordern, hier diplomatisch sich einzubringen, auch sich anzubieten, vor dem Hintergrund der guten Erfahrungen, die wir hatten. Europa ist ein neutraler, kein strategischer Beteiligter in dieser Situation zu Nord- und Südkorea. Südkorea selber, das haben wir noch gar nicht besprochen, versucht ja auch überhaupt den innerkoreanischen Dialog erstmal wieder neu anzuregen, der ja geblockt wurde. Hier steht Europa an der Seite Südkoreas, und von daher sehe ich durchaus auch eine gewisse Hartnäckigkeit, die notwendig ist, und Donald Trump auch dazu zu bringen, weil auch die USA so eine Mitverhandlung zu den Sechserparteiengesprächen, also Europa hier mit reinzubeziehen, dazu mitdrängen müsste. Und die Erfahrungen auch mit Russland haben gezeigt, dass es möglich ist, diese Thematik zu verhandeln, auch unter sozusagen Unterstützung Russlands. Und von daher wäre das ein wichtiger Schritt, auch Europa stark in seiner Diplomatie hier einzubeziehen. Und von daher glaube ich, wir müssen hier hartnäckig dranbleiben.
Herr Lietz, Sie sind ein begeisterter Europaabgeordneter. Lassen Sie mich noch eine kurze Frage stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil Herr Wulfing wartet in der Leitung. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass Europa sich in dieser Frage einig sein wird?
Ich sehe beispielsweise keine konträren Stimmen, wo einige europäische Länder dagegen sind. Und von daher nehme ich beispielsweise hier schon mal den Punkt, dass es eben nicht reicht, dass sich nur die Bundeskanzlerin äußert, sondern die europäischen Außenminister und die europäischen Regierungschefs müssen auf ihren kommenden Konferenzen deutlich machen, dass es ihnen wichtig ist. Und wenn das erst einmal passiert, auch Resolutionen des Europaparlaments haben durchaus schlagkräftige Wirkung oder werden nicht komplett ad acta gelegt. Und dazu muss es kommen, hier auch in den bilateralen Beziehungen dann aus den jeweiligen Ländern auf die Länder zuzugehen.
Wilhelm Rulfing wartet schon am Telefon aus Minden in Westfalen. Herr Rulfing, machen Sie bitte Ihr Radio leise, sonst höre ich mich zweimal.
Nee, Sie brauchen Sie nicht zweimal hören, ist es aus.
Gut, sehr schön.
Also ich habe eigentlich eine Frage, und zwar, kann es sein, dass China aktuell Nordkorea benutzt, um Amerika, ja ich sag mal, militärisch zu beschäftigen oder zu testen? Und der kleine, große aus Nordkorea fühlt sich in dieser Rolle sehr wohl und gut, ist mit einmal in der Welt bekannt Und nun ist also irgendwo durch die, ich sag mal doch etwas härtere Reaktion von Amerika gegenüber Herrn Obama die Welt ein wenig zugespitzt auf Nordkorea und er wird jetzt von China aus ein wenig nach außen hin eingebremst. Aber die Beschäftigungslage gegen Amerika wird mit Sicherheit erhalten bleiben.
Mhm. Haben Sie unsere Sendung gehört mit der Hundeleineferin, Herr Rolfing?
Naja, ich weiß wohl, ich habe jetzt auch versucht, das ein wenig anders zu gestalten, aber das ist die Geschichte, die ich meine. Also, dass eben halt Nordkorea wie an einer Leine geführt wird und man also so, ich sag mal, es ganz gut findet, so einen Hund zu haben und der Hund fühlt sich auch ganz gut, einen großen Chef zu haben. Mhm. Und das ist also für mich so die Frage. Und die letzte Frage wäre vielleicht noch, Russland und China, ich weiß nicht, wie weit sie in solch einer Situation da einig sind und vielleicht gemeinsam gegen die Vereinigten Staaten gehen. Und Europa spielt für mich in dem Ding, wird überhaupt nicht ernst genommen. Da hat er überhaupt gar keine Funktion, auch nicht, wenn wir meinen, dass wir politisch was sagen können.
Herr Kanzelmeier, gibt es in Washington die Fantasie, dass Nordkorea womöglich nur ein Beauftragter von China ist, um ein bisschen ist falsch gesagt, um für Unruhe zu sorgen?
Nein, das habe ich zumindest noch nicht gehört, diese These. Ganz interessant, was Herr Wolfing da gesagt hat, aber die spielt hier in der Auseinandersetzung keine Rolle. Nein, es ist wirklich eher so, dass die Amerikaner sich wünschen würden, wenn China eine aktivere Rolle übernehmen würde. Deswegen auch mehr Druck auf China. Auch Obama war im Übrigen frustriert darüber, dass China da nicht genug tut. Er hat es halt nicht so an die große Glocke gehängt und er hat sich immer diplomatischer ausgedrückt.
Christian Plaas aus Kiel. Guten Abend, Herr Plaas.
Guten Abend, Herr Bormann. Guten Abend in die Runde. Ich habe eine Anmerkung zu machen und daraus einen Vorschlag. Ich fange erstmal mal mit dem Vorschlag an, wenn ich darf. Wir hatten Zeiten, wo auch andere Länder böse Leute, böse Führungsschichten hatten. In Europa war das zum Beispiel Deutschland. Deutschland hat von amerikanischer Seite eine große Infiltration durch Radio, durch Flugblätter, also zur Destabilisierung erfahren. Und ist das nicht eine Maßnahme, ich sag mal, angefangen eben von dem einfachsten Mittel Flugblätter abwerfen, große Radiosender installieren, die Bevölkerung von unten gegen das Regime zu informieren und aufzubringen. Mhm. Die Beispiele gibt es in, ich sag mal, Voice of America, Radio Free Europe und was wir da alles haben. Mhm. Das wurde während des Zweiten Weltkrieges und auch während anderer Kriege natürlich propagandistisch eingesetzt. Und ich frage mich wirklich, ob man nicht das Volk, das nordkoreanische Volk, von unten so unterstützen kann. Wenn das bisher nicht gemacht wurde, dann vermute ich, dass die Welt in Wirklichkeit gar kein Interesse daran hat, diese 23 Millionen Nordkoreaner wirklich zu befreien, sondern dass da eine Nutznießer-Rechnung dahinter ist. Lieber einen Diktator oben haben, mit dem man prima handeln kann, der hin und wieder auch mal ein bisschen durchdreht, aber er ist zuverlässig, er ist ein zuverlässiger Vertragspartner. Ich vermute deshalb dahinter, weil bisher trotz aller Mittel, die es gibt, nichts passiert ist. Ich vermute da ein gewisses Machtkalkül. Lass ihn gewähren, er ist ein Schwein, aber er ist ein guter Vertragspartner. Das ist meine Meinung dazu.
Gut, Herr Plaas, fassen Sie auf. Was wir klären müssen, ist, Sie sprechen ja von der Möglichkeit von Propaganda. Man nennt es, glaube ich, psychologische Kriegsführung, wenn man auf das Volk Einfluss nehmen will. Mit welchen Mitteln auch immer. In diesen Zeiten heißt es Internet und nicht mehr Flugblätter. Ist sowas möglich, Herr Kölner?
Es ist nicht nur möglich, es wird seit Jahren, ja seit Jahrzehnten de facto praktiziert. Zum einen über die Zeit hinweg auch immer wieder von südkoreanischen Regierungen, die über tatsächlich Lautsprecherbotschaften bis hin halt zu Mitteilungen, die über Ballons dann halt heruntergelassen wurden auf nordkoreanischem Territorium. Das hat man alles probiert und auch zu Zeiten, in denen dann südkoreanische Führung eher auf Annäherung gesetzt haben und dann die Propaganda zurückgefahren haben, hat es immer wieder, und es gibt es auch heute noch, dann halt südkoreanische Organisationen in der Bevölkerung gegeben, die halt hieran festgehalten haben. Es gibt Missionare, die halt versuchen, in Nordkorea aktiv zu sein. Das gibt es alles, aber das hat über die Jahre und Jahrzehnte nicht dazu geführt, dass das Regime maßgeblich destabilisiert worden ist.
Martin Gansemeyer, es wurde eben erwähnt von dem Hörer, ja, es kann ja sein, dass man den Diktator gewähren lassen will, weil man mit dem wie auch immer umgehen kann. Gibt es eigentlich ein Szenario in Washington, wenn man denn tatsächlich Krieg führte, wo das hinführen soll?
Ja, es wird hier durchaus ganz offen gesagt, wie könnte ein militärisches Szenario aussehen, aber das endet eigentlich immer in der Erkenntnis, selbst wenn man mit Waffen die Führung ausschaltet und die Atomanlagen sozusagen in einem Großangriff überraschend ausschalten würde, dann bliebe Nordkorea immer noch genügend Zeit für einen massiven Vergeltungsschlag. Insofern kommt man immer wieder zur Erkenntnis, eine solche Militärlösung würde einfach Millionen von Menschenleben gefährden. Denn Südkorea und Japan wären ja direkt, übrigens auch US-Soldaten in der Region, wären direkt in Gefahr. Die einzig realistische Option, die hier Leute, die klug sind, die sich lange mit Nordkorea befasst haben, die sagen, was einzig realistische ist, ist eine Doppelstrategie aus Sanktionen, schärferen Sanktionen. China muss mehr Druck machen und gleichzeitig in Verhandlungen eintreten mit dem Ziel, das Atomprogramm einzufrieren. Das ist das einzig wirklich realistische Szenario.
Herr Kölner, gibt es ein Szenario in Ihrem Kopf? Nehmen wir mal an, es käme zu einem Krieg und die Folgen sind katastrophal und die Führung in Nordkorea wäre davongejagt. Was kann denn dann sein?
Nun, im Falle eines militärischen Konflikts ist es natürlich so, dass sowohl die Südkoreaner als auch die Amerikaner als auch die Chinesen Pläne für diesen Fall haben. Also wir können dann davon ausgehen, dass es dann halt auch militärische Bewegungen über die chinesisch-nordkoreanische Grenze, über die südkoreanisch-nordkoreanische Grenze halt geben würde. Aber diese militärischen Szenarien, die gibt es natürlich und sie stellen auch eine gewisse Größe in der amerikanischen Denke halt dar. Aber jedermann weiß natürlich, das ist die schlechtmöglichste Lösung, weil sie ja nicht nur das Land, das ist nicht da weit weg, sondern die gesamte Region, ja die ganze Welt in eine große Krise führen würde.
Wir haben über einen direkten Nachbarn noch gar nicht gesprochen, Herr Gansemeyer, und zwar über Japan. Und es war zu hören, dass die Japaner mehr oder weniger indirekt gesagt haben, wir machen das alles lieber selber, weil wir vertrauen auch den Amerikanern nicht. Wie sehen Sie das Zusammenspiel USA und Japan in dieser Frage?
Naja, das hat sich ein bisschen verschoben. Ich weiß noch, als so ungefähr vor einem halben Jahr die Antrittsbesuche von Japans Premierminister und auch von Südkorea hier fällig waren, da haben die schon sehr darauf gedrungen, dass Amerika weiter militärisch dort präsent ist. Man hatte noch im Ohr, dass der Wahlkämpfer Donald Trump gesagt hatte, warum sollen wir uns da groß einmischen? Das kostet alles viel zu viel Geld. Sollen doch Japan und Südkorea ihre eigenen Atomwaffen entwickeln? Das hatte man noch im Ohr und war sehr besorgt, dass sich eine Trump-Regierung möglicherweise militärisch dort zurückziehen könnte. Insofern wurden mehrere Abkommen geschlossen und nun haben wir mittlerweile in Südkorea eine andere Regierung mit möglicherweise anderen Interessen. Dort hat man jetzt, glaube ich, eher Angst davor, dass Amerika dort zu viel militärisch macht. Aber was Japan angeht, so war eher die Sorge, dass Amerika sich zurückziehen will.
Spielen wir mal den Fall durch, so gruselig er auch ist, Herr Lietz. Es kommt zu einem Krieg und Donald Trump sagt, die NATO ist auch gefragt. Wir wissen inzwischen, dass es kein Bündnisfall ist, aus verschiedenen Gründen, weil die Insel Guam nicht zu den USA gehört. Aber es gäbe die Anfrage, Herr Lietz, an Europa und Sie sind Europaabgeordneter. Europa muss die USA unterstützen in solch einem militärischen Konflikt. Wie wäre Ihre Haltung?
Ich bin in der besonderen Situation, dass Europa noch keine das Europaparlament keine militärischen Entscheidungen oder Unterstützung hier geben kann, sondern das ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten. Wir entwickeln uns gerade generell in diese Richtung hin, das dauert aber noch einige Jahrzehnte.
Aber jetzt kneifen Sie aber, ne?
Nein. sondern das ist einfach jetzt dieses parlamentarische Hintergrund. Ich kann beispielsweise auch nicht um Einsätze europäischer oder deutscher Soldaten bestimmen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine Meinung dazu. Und die Meinung ist ganz eindeutig, und da stimme ich mit Herrn Ischinger auch überein, dass wir deutlich machen müssen, dass also gerade die europäischen NATO-Staaten, wir nicht bereitstehen für einen Krieg, der aus so einer Eskalation heraus entstanden ist, und warnen sozusagen hier sozusagen sofort zur Verfügung zu stehen und die USA zu unterstützen, Stichwort Westküste. Das wäre dann natürlich etwas anderes, aber insofern gibt es ein retardierendes Moment, was wir hier setzen müssen und wo wir auch ins klar aussprechen müssen, dass wir auch als NATO-Partner eine solche Eskalation und eine solche kalkulierte Aussprache überhaupt nicht mittragen. Und hier ist auch wieder sehr, sehr wichtig, dass die NATO-Partner insofern alle ganz eindeutig sich hier dagegen aussprechen. Insofern auch Südkorea unterstützen, eben in dem Versuch, der weiterhin da ist und der insofern auch von den USA teilweise nicht mitgetragen wird, so einen Dialog wieder herzurichten zwischen Nord- und Südkorea. Ich nenne nur einige Beispiele. Es gibt eine Sonderwirtschaftszone, es gab Verwandtenaustausch. Das kennen wir noch so ein bisschen aus den deutsch-deutschen Beziehungen. Hier geht es darum, auch vertrauensbildende Maßnahmen zu bilden. Und das sind wichtige Punkte, die müssen jetzt auch in die Diskussion rein. Da muss und wird sicherlich auch Südkorea auf die USA zugehen, sich hier nicht komplett sozusagen außen bestimmen zu lassen oder jetzt nur auf die Reduzierung dieser Atomzuspitzung.
Ich bleibe noch bei dem fantasierten militärischen Konflikt, Herr Ganselmeier. Kann es sein, dass Washington dann die NATO ruft und wenn die NATO sagt, es ist kein Bündnisfall, dass Washington dann Macron anruft oder Merkel anruft und jeden einzelnen Staat fragt, ich bitte um Hilfe?
Das weiß ich nicht. In den bisherigen Szenarien spielt da die NATO nicht direkt eine Rolle. Ich glaube, dass die Amerikaner genügend vor Ort haben, stationiert haben und dass sie eher an eine militärische Zusammenarbeit mit Japan und Südkorea denken, als die NATO irgendwie dort einzubeziehen. Natürlich würden sie sich wünschen, wenn es denn tatsächlich zu einer Diskussion darüber kommt, dass die NATO sich da nicht dem entgegenstellt. Aber nein, das spielt im Moment noch keine Rolle hier.
Muhammad Çiftçi aus Hamburg. Guten Abend, Herr Çiftçi.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, und zwar möchte ich das gleich mal aufgreifen, was Herr Ganselmeier gerade gesagt hat. Die USA haben genügend vor Ort. Und zwar sehe ich den Konflikt versuche ich den aus einer anderen Perspektive, und zwar aus der komplett nordkoreanischen Perspektive mal zu betrachten, wie, ob Diktator, ob irre oder nicht, das haben wir von über viele andere Staatsmänner in dieser Welt schon gehört, die dann, die wir jetzt schwerlich vermissen, vielleicht sogar, Stichwort Irak oder Libyen. Die Drohkulisse, die ja nun für die Nordkoreaner vorhanden ist und für diesen jungen, Führer dort oder Diktator, wie auch immer, ist ja nicht unerheblich. Die Amerikaner, ein Zuhörer hatte schon gesagt, haben dort Atom-U-Boote stationiert etc. etc. Und man möchte hier, also wir aus dem Westen möchten hier unsere Interessen schützen. Und es kann nicht sein, dass irgendwelche Atomraketen die Westküste der USA erreichen können. Aber es darf und es muss sein, dass amerikanische oder westliche Atomraketen, sei es von U-Booten oder sonst wo, Nordkorea vernichten können. Das Recht, was wir uns hier rausnehmen, das stehen wir den Nordkoreanern nicht zu, weil wir die Guten sind. Das lasse ich einfach mal so stehen. Auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass wir so einfach erwarten können, dass der Chinese oder dass die chinesische Führung, das macht, was wir wollen. Das, was der Westen will. Er hat ja natürlich eigene Machtinteressen und ist ja auch kein, kleines Land, das hier nichts zu melden hat. Das ist ja kein kleines Völkchen, sondern auch eine Großmacht. Und deswegen sehe ich diesen Konflikt insgesamt ein bisschen hausgemacht. Da wird jetzt etwas hochgeschaukelt mit irgendwelchen Informationen, die für mich, ganz ehrlich gesehen, dubios sind. inwieweit kann ich Informationen über irgendwelche Atomprogramme aus einem Land, wo ich sonst keine Informationen beziehen kann, aufgrund der Abschottung, extremen Abschottung, dann möchte ich natürlich nicht, dass es dann hinterher so heißt wie bei Herrn Rumsfeld, der dann vom UN-Sicherheitsrat irgendwelche Beweise vorgelegt hat, dass wir da jetzt intervenieren müssen. Und am Ende sind dann Millionen Menschen tot und keiner will wieder schuld gewesen sein.
Herr Tschifschi,
diese Gefahr sehe ich, ne? Und ja. da sehe ich, müssen wir nicht ein bisschen mehr Empathie für die Nordkoreaner haben? Können wir da nicht, sage ich mal, offener reden?
Gut, das ist auch Ihr erster Satz gewesen, beziehungsweise Ihr erster Gedanke, Herr Tschifschi. Und ich frage mir Herrn Kölner, können Sie die Bedrohung beschreiben? Das war ja ein interessanter Gedanke von Herrn Tschifschi, hat sich praktisch in die Lage von Kim Jong-un versetzt. Welche Bedrohung da empfunden wird in der Führung Nordkoreas?
In der Tat ist es ja immer noch so, dass halt die Führung dort und natürlich der Führer Kim Jong-un als quasi Wahnsinniger gerne beschrieben wird. Aber natürlich ist es so, dass das nordkoreanische Nuklearprogramm halt einer sehr rationalen Logik folgt, nicht? Aus nordkoreanischer Sicht stellt das Nuklearprogramm oder die Nuklearprogramme quasi die Überlebensgarantie für das Land und natürlich auch das Regime halt dar. Und insofern ist es auch wichtig, denke ich, für Vermittler oder andere interessierte Parteien tatsächlich auch die nordkoreanischen Interessen, die chinesischen Interessen in den Blick zu nehmen. Denn nur so wird man zu einem entsprechenden Interessenausgleich kommen.
Lassen Sie uns kurz mal klären, wenn Sie sagen nordkoreanische Interessen, was sind die Interessen? Wir haben bisher gehört, es soll keinen Regimewechsel geben. Nordkorea will eine Atommacht sein und der Machthaber will folglich an der Macht bleiben. Gibt es noch ein anderes Interesse?
Wenn Sie es jetzt reduzieren wollen, tatsächlich auf den Machthaber als solchen, dann haben wir das in der Tat in dieser Ordnung, nicht? Da ist zunächst mal das eigene Überleben, ja, und auch das Überleben des Familienclans. Dann ist als nächstes die Sicherheit des Landes. Das ist ja aber auch eng miteinander verbunden. Und dann ist da natürlich auch die wirtschaftliche Wohlfahrt des Landes. Aus Sicht der Führung dort widerspricht sich das nicht unbedingt. Man denkt, dass man auch wehrhaft nach außen sein kann und die wirtschaftliche Entwicklung voranbringt. Dass sich das in der Praxis durchaus auch widerspricht, das ist eine ganz andere Geschichte.
Und welches Interesse hat China, wenn Sie von Interessen sprechen?
China hat vor allen Dingen erstmal das übergreifende strategische Interesse, dass es nicht zu einem Zusammenbruch Nordkoreas kommt. Denn ein solcher Zusammenbruch könnte dann ja eben zu einer Vereinigung unter südkoreanischer Führung halt führen. Die Südkoreaner sind mit den Amerikanern verbündet. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass bei einem dann solchen Vereinigungsfall sich auch diese Bündnisse verändern. Aber das Horrorszenario der Chinesen ist natürlich tatsächlich, dass die Amerikaner mit den Südkoreanern verbündet bleiben würden. Dann hätte man amerikanische Truppen direkt quasi an der eigenen Grenze. Man hätte im Fall eines Zusammenbruchs massive Flüchtlingsbewegungen, die sich nach China ergießen würden. Und wohlgemerkt in die Provinzen in China, die jetzt nicht diejenigen sind, die von dem jahrzehntelangen Aufschwung Chinas besonders profitiert haben. Das sind nicht die maritimen Provinzen, das sind die Inlandsprovinzen. Also insofern, hier befürchtet man eine deutliche Destabilisierung. Und was man auch befürchtet, ist, dass dann halt das Nuklearmaterial, die Waffen, die dort halt sind, dass die halt in die Hände von irgendwelchen marodierenden Warlords geraten würden. So sehr man diese Führung in Nordkorea auch nicht schätzt, um es vorsichtig zu formulieren, ist es immer noch besser, dass dann halt die Waffen dort unter zentraler Kontrolle sind aus chinesischer Sicht, als dass die dann halt dann unkontrolliert im Falle eines Zusammenbruchs dann existieren sollen.
Herr Ganser-Meyer, Sie haben das schon beschrieben, natürlich gibt es die Bedrohungsangst, dass Interkontinentalraketen die Westküste der USA erreichen könnten. Klammern wir das mal kurz ein. Was ist denn noch für in den Augen der USA an Nordkorea das bedrohliche Element? Neben dieser Tatsache?
Nordkorea gilt hier in den USA als einer der Schurkenstaaten, wird auch immer wieder als solcher bezeichnet. Die Art und Weise, wie dort mit den Leuten umgegangen wird, mit der Bevölkerung, es gibt regelmäßig Berichte darüber. Aber man kann nicht unbedingt sagen, dass Amerika da jetzt direkte andere Interessen hat. Es geht wirklich um diese eigene Bedrohung. Amerika will unbedingt vermeiden, was leider mit Indien und Pakistan passiert ist, dass dort eben zwei Atomstaaten entstanden sind, was auch mit dem Iran zu passieren drohte, was jetzt eben eingefroren werden konnte. Und das ist das übergeordnete strategische Interesse, der Schutz der eigenen Westküste und das zweite, möglichst keine weiteren Nationen, die an die Atombombe kommen, schon gar nicht ein Schurkenstaat wie Nordkorea.
Arne Gerberding aus Hamburg. Guten Abend, Herr Gerberding.
Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Und ich weiß auch nicht, wie realistisch so eine Vorstellung ist. Also das wurde jetzt schon diese Flüchtlingsthematik angesprochen im Falle eines Krieges. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, wie realistisch das ist, dass quasi zum Beispiel bei einer Flüchtlingswelle, dass da eine Menge Waffen und mehr vielleicht auch Nuklearmaterial auch vielleicht mit Flüchtlingen sozusagen unkontrolliert emigrieren und dass dann sozusagen langfristig gesehen Amerika in große Schwierigkeiten kommen könnte, weil sie dann jetzt, das wurde ja auch schon gesagt, dass die Leute da in Nordkorea doch sehr, sehr stark beeinflusst worden sind, schon in der Kindheit, und dass sie dann sozusagen einer großen Gefahr von Terrorismus, von nordkoreanischem Terrorismus ausgesetzt werden würden. Ist das real oder ist das jetzt völlig...
Bevor wir dann fantasieren, ob da Terrorismus eine Rolle spielt, müssen wir erstmal über die Flüchtlingsströme sprechen, die da womöglich dann entstehen könnten. Wir sind hier sehr im Konjunktiv. Herr Kölner, haben Sie eine Vorstellung, nehmen wir mal an, es käme zu einem militärischen Konflikt, wohin würden die Menschen gehen?
Naja, das ist davon abhängig, wo sie leben. Nicht? Aber,
aus Nordkorea?
Nicht? Ja, ja, aber wo sie in Nordkorea halt leben. Das ist jetzt auch kein kleines Land. Das ist auch ein sehr gebirgiges Land. Und die Transportmittel sind da jetzt auch nicht allzu üppig in vielen Gegenden. Aber natürlich würden halt die in den nördlichen Provinzen gehen, die würden in Richtung halt China, in die drei anliegenden chinesischen Provinzen dann halt flüchten.
Es gibt auch eine russische Grenze. Die ist zwar klein, aber die gibt es auch.
Die ist klein, aber die spielt jetzt nicht so die große Rolle, weil halt dort halt nicht besonders viel Bevölkerung konzentriert ist. Und es geht natürlich auch der Weg über das Wasser. Nicht? Mhm. Der gefährlichste Weg ist natürlich der über die innerkoreanische Grenze, die ja etwas unrichtigerweise als demilitarisierte Zone bezeichnet worden ist. Selbst wenn die Südkoreaner nicht schießen sollten, das ist hochvermintes Territorium.
Wir haben heute Abend noch überhaupt nicht über die Psychologie dieses Phänomens, dieses Konfliktes gesprochen, und ich würde gern mal darauf zu sprechen kommen, Herr Lietz, als Europaabgeordneter. Inwieweit sehen Sie das als ein psychologisches Problem zwischen zwei Machthabern? Und es geht gar nicht um irgendwelche politischen Interessen, sondern hier geht es einfach nur darum, einfach gesagt, wer ist der Mächtigere im Land?
Ja, das ist eine Situation, die wir leider auch über die beiden hinaus ja mehr und mehr erleben, wenn ich nur einige andere Staatenlenker wie beispielsweise Erdogan nennen oder mittlerweile auch innerhalb Europas durchaus ein Aufbäumen über Kaczynski oder auch Putin, nicht wahr? Wir haben es hier ein bisschen mit einer Zuspitzung von Staatenlenkern zu tun, die sich versuchen, durch drastische und radikale auch Äußerungen nach außen innen zu festigen und dementsprechend auch sich dort eine Machtbasis zu verschaffen beziehungsweise sie zu festigen. Und von da ist dieser psychologische Aspekt, ich hatte es versucht am Anfang schon ein bisschen mal anzudeuten, warum macht Trump das? Ist es in der Tat so, dass er innenpolitisch so schwach gerade dasteht, dass er sich ein außenpolitisches Momentum verstärkt sucht, ja sogar, was wir auch besprochen hatten, China jetzt noch teilweise die Drohung sozusagen ausspricht und ausbaut, um einfach da ein bisschen was in diese Waagschale zu werfen. Der nordkoreanische junge Präsident, der eben auch sehr unerfahren ist, ich glaube, er hat gar nicht mehr viel aufzubieten, weil wir ja schon öfters heute festgestellt habe, das ist ein sehr armes Land, ein Land, was auch komplett abgeschottet ist. Auch die Frage eben nach den Propagandaschriften oder Internet. Wir haben dort überhaupt keine Zugänge zu Dingen, die in anderen Ländern noch möglich sind. Und vor dem Hintergrund spielt die Psychologie eine ganz große Rolle und die Welt darf dem nicht auf dem Leim gehen.
Herr Ganselmeier, hat Herr Lietz recht, wenn er sagt, Trump macht da außenpolitisch etwas, um innenpolitisch Luft zu bekommen?
Ja, diese These gab es hier und in der Tat, er ist in den Umfragewerten auf einem historischen Tiefstwert für einen amerikanischen Präsidenten nach einem halben Jahr oder jetzt nach 7 Monaten. Das gab es noch nie, dass er deutlich unter 40% abgerutscht ist. Insofern könnte das mit einer Rolle spielen, dass er da auch nach außen hin Stärke demonstrieren will. Aber das Psychologische spielt schon auch bei Trump eine wichtige Rolle. Für ihn ist ganz wichtig, schon als Immobilienlöwe Stärke zeigen, Zurückhaltung ist Schwäche. Für ihn gibt es keine Win-Win-Situation. Das, was Obama immer gepredigt hat, dass man zu bestimmten Verhandlungen kommen kann, die eine Win-Win-Situation für alle sind, das ist für Donald Trump eher eine Beschönigung. Er hat deswegen Obama Schwäche vorgeworfen. Für ihn ist das ein Nullsummenspiel und er will am Ende als der größere Gorilla aus dem Raum gehen.
Steve Bannon, einer seiner Berater, von dem man nicht weiß, welchen Einfluss er in diesen Tagen hat, hat aber schon im Wahlkampf gesagt oder zu Beginn der Regierung hat er prophezeit, es werde einen Krieg im Südpazifik geben. Hat Steve Bannon noch den Einfluss, noch das Ohr von Trump, sodass man sagen kann, dahinter spielt noch jemand anders mit?
Wer gerade Einfluss hat auf Donald Trump und wer nicht, das erinnert mich fast so ein bisschen an die Kreml-Astrologie früher. Im Moment gilt Steve Bannon als der Nächste, der seinen Job verlieren könnte. Jetzt nach Charlottesville, denn er war derjenige, der Trump wohl empfohlen hatte, auf keinen Fall die ultrarechte Gewalt beim Namen zu nennen. Das hat sich als schwerer Fehler erwiesen. Insofern rechnen manche damit, dass er noch Ende dieser Woche möglicherweise seinen Job verliert.
Sie sehen ihn also nicht in der Rolle des Scharfmachers, wenn es um Krieg geht?
Eigentlich nicht. Steve Bannon hat immer gesagt, wir sollten uns raushalten. Steve Bannon ist derjenige, der gesagt hat, Amerika soll sich wieder mehr um seine eigenen Hausaufgaben kümmern. Und Steve Bannon versucht im Moment auch alles daran zu setzen, dass Amerika sich nicht stärker in Afghanistan engagiert. Während John Kelly, McMaster, die traditionelleren Republikaner sehr stark dafür sind, dass Amerika sich wieder stärker in Afghanistan engagiert.
Es ist 3:03, Patrick Kölner, lassen Sie uns ein bisschen Kaffeesatz lesen. Was meinen Sie, wie geht dieser Konflikt aus? Sie dürfen mal richtig fantasieren.
Ja, also ich denke, dass wir gerade dabei sind, aber da ist auch ein wenig Hoffnung dabei, das gebe ich zu, uns vom Rande des Abgrunds zurückzubegeben. Ich weiß nicht, wie realistisch jetzt das ist, tatsächlich ein doppeltes Einfrieren, was ja verschiedentlich hier eingesprochen worden ist, zu erreichen. Aber dahin müsste der Weg jetzt über Verhandlungen führen. Die Signale, die wir gerade aus Nordkorea bekommen, die deuten auch darauf hin, dass man wieder ein gesteigertes Interesse hat, an den Verhandlungstisch, zu kommen. Mhm. Aber eine Lösung des nordkoreanischen Nuklearproblems im Sinne einer Aufgabe der Nuklearprogramme und der Raketenprogramme, das sehe ich nicht. Ich denke, das werden wir bestenfalls dann erleben, wenn wir dort einen Regimewechsel vielleicht im Rahmen einer Vereinigung halt haben. Und in der Zwischenzeit tun wir gut daran, auf diplomatischen Wege dann auch das auszuloten, um die entsprechenden Risiken zu minimieren, die bestehen.
Meine Herren, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend. Wir sprachen über die Frage, wie gefährlich ist der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Und vielen Dank all denen, die angerufen haben und die uns geschrieben haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen geht es um Fußball. Wir fragen, wofür steht Fußball? Zwischen Volkssport und Kommerz. Sie kennen die Summen, die man für Fußballer zahlt. Darüber reden wir morgen. Wofür steht der Fußball? Sie können uns gleich schreiben, wenn Sie Fußballfan sind, ndr.de/redezeit. Wofür steht für Sie der Fußball? Oder Sie rufen uns an, morgen 20.30 Uhr. Und dann können Sie mitreden ab 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann. Wie immer einen schönen Abend. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.